ARD.
Hallo aus Paris und hier ist nicht die nächste Medaille.
Da gibt's nichts zu deuteln. Hochverdientes Gold für Großbritannien, für Ben Mayer, Harry Charles Scott Bash. Silber geht an die USA. Bronze an den Gastgebern Frankreich. Und die deutsche Mannschaft wird am Ende Fünfter.
Ihr seid heute den ganzen Tag live dabei im Ersten in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. Da bekommt ihr natürlich auch die ersten Reaktionen von den Springreitern. Und hier sind wir jetzt mit euch im Stadion bei Gina Lückenkämper.
Ja, es ist der totale Wahnsinn. Ich habe gerade eben vor dem Start schon eine Gänsehaut nach der nächsten bekommen, weil das Stadion ja so dermaßen getobt hat. Also da nicht den Fokus zu verlieren, ist echt eine Herausforderung.
Ja, die Stimmung ist wie eigentlich überall hier in Paris, auch bei den Leichtathletinnen und Leichtathleten, fantastisch. Und Gina Lückenkämper hat über die 100 Meter das Halbfinale erreicht. Was machen die deutschen Medaillenhoffnungen im Zehnkampf? Drei Disziplinen sind geschafft und wir sind gleich verbunden mit unserem Reporter im Stade de France. Vorher sprechen wir aber noch mit einem Olympiasieger.
Hallo, hier ist Lukas Mertens und ihr hört den Sportschau-Olympia-Podcast.
Tag 7 mit Kerstin Hermes und Moritz Kassalet.
Ja, nochmal ganz liebe Grüße aus Paris. Wir sind zweimal am Tag für euch da. Morgens mit einem kurzen Update und den frischen Infos vom Vorabend. Und nachmittags mit einer längeren Folge und mit Hintergründen, Reportagen und ausführlichen Gesprächen. Und wir sind ganz überwältigt von den Rückmeldungen, die wir auf verschiedenen Wegen von euch bekommen. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne, bewertet ihn gerne. Und dann könnt ihr ihn auch gerne weiterempfehlen. Freuen wir uns auch drüber.
Und jetzt freuen wir uns über einen jungen Mann, der hier mit einem breiten Lächeln durch die Gegend läuft und sich seit fast einer Woche Olympiasieger nennen darf. Jetzt ist er fertig mit seinen Wettkämpfen im Wasser und bei uns im Podcast-Studio. Schwimmer Lukas Mertens. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallöchen.
Du hast angekündigt, mal gucken, wie viele Biere reinpassen beim Feiern. Wie viele sind es denn bisher?
Bisher tatsächlich nur eins. Gestern nach dem Rennen habe ich mir vorgenommen, mal eins schon mal anzutesten, aber ich glaube, da werden die nächsten Tage und Wochen noch ein paar mehr folgen. Aber nichtsdestotrotz sind die Wettkämpfe noch nicht vorbei. Auch wenn jetzt für mich die Arbeit getan ist, habe ich immer noch ein super starkes Team, was auch noch um die Medaille mitkämpft. Deswegen möchte ich da nicht das Team ablenken oder irgendwie verleiten. Ganz im Gegenteil, ich stehe voll hinter ihm.
Was für ein Feiertyp bist du denn so grundsätzlich?
Also ich bin eigentlich so ganz oder gar nicht. Also entweder habe ich überhaupt keine Lust oder ich gehe da ja komplett steil. Ich bin jetzt vielleicht nicht der größte Tänzer, aber mit mir wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Und da entstehen eigentlich auch immer schöne Geschichten. Immer.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Cliffhanger, was er gerade erzählt hat. Denn bis jetzt hat er noch nicht so viel Zeit gehabt, wirklich seine Goldmedaille zu feiern. Hat sich denn dein Leben jetzt schon dadurch verändert? Merkst du das, dass Menschen eher auf dich zukommen oder auch Konkurrenten irgendwie anders mit dir umgehen oder so?
Definitiv. Also vielleicht jetzt noch nicht persönlich, weil ich jetzt wirklich auch noch nicht vielen Menschen da in der Zeit begegnet bin, leider. Aber es schreiben mir Leute oder folgen mir Leute bei Instagram, das hätte ich mir nie erträumt.
Wer denn zum Beispiel? Dirk Nowitzki?
Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe auch nicht mehr so wirklich einen Überblick, wer alles. Also ich habe nur gesehen, dass Toni Kroos meinen Beitrag geliked hat oder Thomas Müller bei Twitter irgendwas kommentiert hat und das ist natürlich unfassbar. Also ganz andere Dimensionen, in denen man sich da jetzt bewegt. Und ich denke, da kommt in Zukunft auch noch ein bisschen was auf mich zu. Vielleicht gucke ich auch noch ein paar Nachrichten durch. Ich bin wirklich dazu absolut noch nicht gekommen.
Und hast du denn auch schon irgendwelche Stars hier getroffen?
Ja, ich bin gestern einem gewissen Zinedine Zidane begegnet. Da war ich natürlich auch ein bisschen zittrig unterwegs, weil das ist natürlich nochmal eine ganz anderes Level, auf dem der sich da befindet, ein ganz anderer Status. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich überwunden, ihn anzusprechen. Ich bin eigentlich nie jemand, der, ich sag mal so, auf Fanboy tut, weil ich auch immer viel zu sehr Angst habe vor der Reaktion. Aber es hat sich gelohnt, er hat sich auch gefreut. Es ist einfach schön, auch solche... Ja, er ist ja immer noch ein Athlet im Sturm, im Dorf zu treffen, ja.
Und Lukas, wir haben gehört, dass deine Goldmedaille einmal runtergefallen ist vom Nachttisch. Hat die jetzt eine Delle, oder?
Ja, die hat so einen kleinen Marke jetzt, aber ja, nichtsdestotrotz, auch dieser kleine Marke beschreibt mich perfekt. Also ich bin absolut nicht perfekt, obwohl man für so einen Olympiasieg wahrscheinlich denkt, der muss doch alles von vorne bis hinten beherrschen. Das ist nicht so. Also ich bin auch nur ein Mensch und sowas, ja, bezeichnet meinen Charakter auch gut, dass ich auch ein bisschen schusselig, ein bisschen tollpatschig bin. Ja.
Du bist ja sehr heimatverbunden und machst kein Geheimnis daraus, dass du sehr gerne aus Magdeburg kommst. Mhm. Was kommen von zu Hause so für Nachrichten bisher?
Ja, durchweg wunderschöne und positive Nachrichten, dass alle super stolz sind, dass sich dieses Magdeburger Gehen oder halt diese Mentalität, aber auch Bodenständigkeit absolut verkörpern in jeder einzelnen Sekunde. Und das macht mich extrem stolz, weil ich auch da mein Leben lang verbracht habe. Ich bin da aufgewachsen, geboren und von daher erfüllt es mich extrem mit Stolz und
Du hattest noch mehr Chancen, eine weitere Medaille zu holen. Bist du fein damit, dass es am Ende damit dann nicht geklappt hat?
Im Endeffekt schon, weil wir müssen realistisch sein. Eine Chance hatte ich danach noch bei den 200. Da hat die Taktik einfach nicht gestimmt. Das ist auch mal so. Auch auf so einer großen Bühne kann man sich da auch mal verpokern. Von daher, bei den 400 hat es geklappt. Da bin ich das Rennen auch von vorne geschwommen. Bei den 200 halt nicht. Und bei allen anderen Rennen, sind wir ehrlich, da ging es nie um irgendwelche Medaillen. Ich glaube, bei der Staffel, da mussten wir zusehen, dass wir ins Finale schon 200 Rücken. Gestern war auch eine schon fast Sensation, dass ich da überhaupt im Finale stand. Das Feld war sehr, sehr eng.
Hm. Lukas, es wissen inzwischen, glaube ich, alle, dass du ein großer Parfümexperte bist und Ereignisse gerne mit einem besonderen Duft verbindest. Was für eine Art Duft bekommt denn jetzt diese Goldmedaille?
Also, da muss ich unterscheiden. Also ich weiß natürlich, welchen Duft ich getragen habe an dem Tag oder vor dem Rennen, welchen ich da aufgetragen habe. Aber ich weiß auch, dass da jetzt noch mindestens ein, zwei kommen, die ich mir jetzt hier hole, die ich vor allem mit Paris, mit dem Ereignis Olympische Spiele verbinden werde. Und das hatte ich die letzten Jahre auch schon bei jedem großen Wettkampf, dass ich danach mich immer belohnt habe mit einem Parfum. Und das sind mittlerweile schon wirklich sehr viele. Und von daher muss ich es gut aussuchen, weil in Paris, da gibt es natürlich nicht nur einen Duft.
Welche Art von Duft würde denn passen? Ich meine, du kennst ja wahrscheinlich auch diese ganzen Fachbegriffe dafür.
Ja, aber ich glaube, da brauche ich jetzt nicht um mich schmeißen. Ich glaube, man verbindet mit Paris einfach so ein bisschen was Mystisches, Verführerisches und ich will nicht sagen, was Promi-mäßiges, aber es ist schon in der Stadt da bin selbst ich bin ein kleiner Mann. Also da geht man unter, egal ob man Olympiasieger ist oder nicht. Hier laufen noch ganz andere Leute rum und das zeichnet Paris für mich aus, dass es einfach so unfassbar schön ist, aber auch sehr verwinkelt.
Wir haben noch was vorbereitet. Ich muss das mal einmal ganz kurz holen.
Kerstin steht gerade auf und geht zu ihrer leicht bepackten Handtasche. Hat einen kleinen Zip-Beutel und holt etwas raus.
Ja, weil ich mich gefragt habe, ob wie das ist, ob man, wenn man sich gut mit Parfum auskennt, ob man dann wirklich diese Duftnoten daraus erkennen kann. Das muss wahrscheinlich länger auf der Haut sein, ne, damit man es überhaupt...
Ja, es gibt ja verschiedene Noten. Also es gibt ja so eine Kopfnote, die ist dann direkt am Anfang extrem präsent. Dann die Herz- und die Basisnote, die kommen dann immer weiter.
Das ist aber sehr aufdringlich jetzt hier gerade, der Duft.
Ja, es ist auf jeden Fall, den würde ich nicht tragen, aber...
Das ist ja auch ein Frauenduft.
Ist ja auch ein Frauenduft, genau. Ja, aber heutzutage...
Musst du mal riechen. Riechst du da jetzt irgendwie...
Also eine besondere Duft, Note oder halt ein... Anteil kann ich jetzt vielleicht nicht rausriechen, aber er riecht auf jeden Fall sehr angenehm, der Duft für mich.
Ach, ist das schon mal gut, er ist jetzt sehr höflich, ne? Mhm. Das ist mein neues Parfum, nämlich, es ist Bergamotte drin.
Ja, Bergamotte ist eigentlich fast in jedem Duft drin. Also das ist so, das kannst du immer eigentlich gefühlt sagen. Aber,
gar nichts Besonderes.
Nein, alles gut.
Ja, spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Woher kommt denn das, dass du dich dafür so sehr interessierst?
Also das kam tatsächlich von einem Kumpel oder von mehreren Freunden, die damit vor so 5, 6 Jahren angefangen haben, so im Jugendalter. Und dann hat mich das einfach gefesselt. Dann wollte ich da ein bisschen mehr in die Materie eindringen. Und mittlerweile habe ich gefühlt über 200 Düfte selber persönlich besessen in den Flakons, in den verschiedenen, und schon bestimmt an die 1000 gerochen. Also ich könnte jetzt, das finden manche Freunde auch immer bemerkenswert, wenn sie einen Duft auftragen, den ich auch noch gefühlt, wo sie es mir noch nicht verraten haben, was das für einer ist, und ich sage dann, du hast aber den drauf, und dann sind sie erstmal baff.
Siehste?
So, also da kann man, ja.
Du hast jetzt für nach den Wettkämpfen in Paris ein Apartment gemietet, unter anderem mit Angelina Köhler, weil ihr hier noch unterwegs sein wollt und aus dem Olympischen Dorf dann auch raus müsst. Und du willst nochmal unbedingt ins Disneyland, warst da schon zweimal. Was sind denn als Schwimmer deine Helden? Ariel oder Nemo? Muss man da direkt den gucken, die im Wasser sind?
Waterboy oder sowas? Ja, also Nemo ist da schon ganz weit vorne, aber ich liebe einfach diese ganzen Disney-Märchen, sei es Cinderella, Schneewittchen und so, auch wenn ich ein Junge bin, ich bin damit aufgewachsen, also das ist einfach ein absoluter Teil der Kindheit und da ich da auch früher als Kind auch zweimal schon war, verbinde ich damit nur positive und schöne Erinnerungen und jetzt habe ich, denke ich mal, in der Stadt neue, schöne Erinnerungen hinterlassen und mal schauen, wie es sich dann anfühlt.
Das klingt nach einer einfach wahnsinnig schönen Zeit, die du hier hast und die du vielen in Deutschland auch beschert hast mit deinen Auftritten im Becken. Und wir sagen dafür danke, aber auch für deinen Besuch hier und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Olympiasieg. So komisch es klingt.
Vielen Dank. Ja, ich freue mich immer noch. Ich kann es immer noch nicht wirklich fassen, aber ich brauche dafür wahrscheinlich noch ein paar Wochen, bis ich das verdauen kann.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und jetzt fliegen wir mit euch ins Stade de France, wo ab heute die Leichtathletinnen und Athleten über die blaue Laufbahn rennen und viele andere Dinge tun. Und wir sind verbunden mit unserem Reporter Jens-Jörg Krieg. Hi.
Hey, hallo, ihr Lieben.
JJ, wir haben am Anfang dieser Folge schon Gina Lückenkämper gehört, die total geflasht ist von der Stimmung. Wir wollen dich jetzt nicht bloßstellen und sagen, dass du ein erfahrener Kollege bist, aber du hast ja schon so ein paar Olympische Spiele mitgemacht als Leichtathletik-Reporter. Ja. Auf welcher Skala könnten diese Spiele stimmungstechnisch landen?
Ja, der Vormittag in Sachen Besuch sicherlich ganz klar auf Platz 1. Ich hatte das Glück, seit 1992, ist ein bisschen her, letztes Jahrtausend in Barcelona die Spiele erleben zu dürfen, im Stadion auch dabei zu sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine Vormittagsveranstaltung mit einem ausverkauften Stadion hatten mit 80.000. Also es war sensationell vom Besuch. Natürlich gibt das dann noch mal so einen speziellen Mix, wenn die Franzosen am Start sind. Klar, so soll es ja auch sein. Und wenn es dann nachher in die Finals geht, davon sind wir ja noch weit entfernt. Es waren Vorkämpfe. Und dafür war das wirklich très bien, sehr, sehr gut, magnifique, wunderbar, alle Vokabeln, die wir uns schnell einfallen, sind da.
Für die Zehnkämpfer ist es aber natürlich schon der Wettbewerb, also da können wir nicht mehr von Vorkämpfen sprechen, denn die mussten ja die ersten Leistungen schon bringen. Wie läuft's?
Ja, Niklas Kohl wird wahrscheinlich in die Begeisterungsstürme nicht so richtig einstimmen wollen. Bei dem ging es ganz gut los. Saisonbestleistung über die 100 Meter, das hört sich ja ganz gut an. Aber damit war er übersetzt 22. oder man könnte auch sagen Letzter, denn es sind nur 22 dabei. Und so ging es dann auch weiter. Die Disziplin, wo er eigentlich dann besser ist, Weitsprung beispielsweise, liefert eine 7,09. Er kann 7,44. Kugelstoßen noch schlechter. Verfehlen ihm jetzt viele Punkte. Er ist nach wie vor Vorletzter. Alle wissen, ja, der Niklas, der zweite Tag, das wird dann schon noch. Aber ein bisschen mehr darf es am ersten Tag sein und ein bisschen mehr, sehr viel mehr gab es von Leo Neugebauer, der vor allen Dingen im Weitsprung und im Kugelstoßen hier mal gleich richtig aufgetrumpft hat. Saisonbestleistung 2 Zentimeter unter der persönlichen Bestleistung. Die hat er ja gerade erst in diesem Jahr bei den College-Meisterschaften nach oben geschraubt. Im Weitsprung 7,98. Mein Gott. Und dann 16,55 hinter dem hier umjubelten Franzosen Gletti die zweitgrößte Weite. Macht Platz 1. Das hört sich sehr gut an.
Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und JJ, fühlst du dich auch fast ein bisschen wie zu Hause? Es sieht doch aus wie im Berliner Olympiastadion eigentlich mit der blauen Laufbahn, oder?
Ja, es ist ähnlich. Es ist aber ein Ticken mehr lila. Ah. Es ist auch ikonisch. Es ist ja wirklich, ich wüsste nicht, wo ich eine lila Bahn erlebt habe, die ja im Übrigen, das wisst ihr beide natürlich, weil ihr alles recherchiert habt, natürlich mit Luftbläschen versehen ist, dass sie mehr Energie zurückgibt, die natürlich nachhaltig ist. Es sind Schneckenhäuser drin und Muschelschalen. Also man hat alles getan, um der Zukunft auch einen Weg zu bahnen in der Kernsportart Olympias, in der leichtathletischen Entscheidung. Und wir haben beispielsweise auf dieser Bahn, da kommen wir mal ganz schnell noch zu einer Entscheidung, schon 6 Läuferinnen hier in den Vorläufen gesehen, die unter 11 Sekunden gesprintet sind. Gina Lückenkämper hat das zwar auch schon mal geschafft, heute nicht, aber sie ist immerhin im Halbfinale mit dabei. Da wird es einen riesen Namen geben, unter anderem Shelly Ann Fraser Price, hier die Frau mit den verrückten Haaren, die hier zum letzten Mal ihre große Show liefert. 10-mal Weltmeisterin war sie. Also ich komme eigentlich aus dem Schwärmen gar nicht raus. Ich glaube, so viel Zeit haben wir leider nicht.
JJ, herzlichen Dank und dann viel Spaß weiterhin bei euch.
Ja, sehr gern. Bis bald.
Wir sprechen noch über Boxen, denn ein Thema, was uns gerade beschäftigt, ist die Gender-Diskussion im Boxen bei den Frauen. Was ist passiert?
Gestern gab es einen Boxkampf zwischen der Algerierin Iman Khelif und der Italienerin Angela Carini, die nach 46 Sekunden schon aufgegeben hat, weil sie selbst sagte, die Schläge sind viel härter gewesen, als sie es sonst offenbar gewohnt ist. Also jedenfalls stellt die Italienerin das so dar.
Ja, jetzt muss man dazu wissen, dass es um Iman Khelif und auch noch eine andere Boxerin, die Taiwanesin Lin Yuting, vorher schon Diskussionen gegeben hat. Denn bei der Weltmeisterschaft vor einem Jahr wurden die beiden disqualifiziert. Erst hieß hieß es, dass sie einen Test nicht bestanden hätten, der auf einen Geschlechtstest hindeutet. Und das allein ist schon ein sehr heikles Thema, weil diese Geschlechtstests im Sport sehr umstritten sind. Also es geht hier um ein Dilemma zwischen Menschenwürde und Chancengleichheit.
Ja, das ist eine super emotional geführte Diskussion, auch in den sozialen Netzwerken. Und deshalb bemühen wir uns jetzt hier mal um ein paar Fakten. Mit Jörg Winterfeld aus dem Rechercheteam von ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt.
Hallo Jörg.
Hallo Kerstin, hallo Moritz.
Hi.
Das IOC überlässt normalerweise den Sportfachverbänden die Entscheidung in Genderfragen, also das Internationale Olympische Komitee. In diesem Fall wurden beide als Frauen geboren und so identifiziert. Das wollen wir hier nochmal ganz klar festhalten. Also sie sind keine Transfrauen. Warum wurden sie bei der Box-WM disqualifiziert, dürfen hier in Paris aber starten?
Ja, das ist gut, dass das nochmal wirklich klar gemacht wird, denn da ist ganz viel gerade in den sozialen Medien wirklich falsch berichtet und falsch auch Ärger ausgedruckt worden. Denn hier geht es tatsächlich darum, dass wir zwei Boxerinnen haben, die im Pass als Frauen eingetragen sind, die als Frauen zur Welt gekommen sind, die als Frauen großgezogen worden sind und immer als Frauen, als Mädchen und als Frauen geboxt haben. Es handelt sich also wirklich nicht um Männer, die irgendwann mal eine Geschlechtsumwandlung oder Anpassung hinter sich gebracht haben. Und hier geht es darum, dass bei der WM im vergangenen Jahr vom Boxverband IBA ein Test gemacht worden ist, der nicht näher spezifiziert worden ist, von dem nur bekannt ist, dass danach der Präsident des Verbandes auf Telegram geschrieben hat, dass die Frauen wegen XY-Chromosomen, das ist das, was der männliche Charakteristik in Chromosomen ist, in der Genetik, disqualifiziert worden sind. Eine hat zumindest dagegen versucht vorzugehen. Sie haben sich beide da gebeugt und haben sich disqualifizieren lassen. Die Frage dieser Geschlechtstest ist sehr umstritten im Sport. Sie werden eigentlich nicht durchgeführt und starten durften die beiden Frauen in Paris hier bei den Olympischen Spielen, weil der Weltboxverband vom IOC wegen Korruptionsvorwürfen und anderen Unregelmäßigkeiten ausgeschlossen worden ist und der Boxsport bei Olympia der einzige Sport ist, für den das IOC selbst zuständig ist. Und die Regeln des IOC besagen, dass die Eintragungen im Pass ausschlaggebend sind. Das heißt also, das Geschlecht und das Geburtsdatum, das im Pass festgehalten ist, sollen gelten. Und hier ist bei beiden eben vorliegend, dass beide als Frauen laut Pass Frauen sind. Deswegen durften sie in Paris starten.
Und ist das aus deiner Sicht korrekt so, wie sich das IOC hier verhält?
Da muss man natürlich unterscheiden. Also das, nach juristischer Sicht ist es korrekt, die Regeln sind auch korrekt, aber im Prinzip steckt das IOC und stecken eigentlich alle Sportverbände da in einem Dilemma. Mhm. Denn es geht ja darum, dass man zwei Fragen, zwei widerstrebende Positionen unter Umständen miteinander vereinen muss. Das eine ist, dass man dafür sorgen muss, dass niemand diskriminiert wird, dass also die Menschenwürde geachtet wird, die Privatsphäre geachtet wird und dass der Schutz der Athletin, der betroffenen Athletin gewährleistet ist. Gleichzeitig geht es aber auch um Gesundheitsfragen im Sport. Und wenn wir hier zwei Athletinnen haben, bei diesen beiden Frauen, die betroffen sind, das ist neben der Algerien Kelif noch eine Frau aus Taiwan, bei der die Vermutung da ist, eben durch diese Tests, die der Boxverband gemacht hat, dass sie eine Variante in der Geschlechtsentwicklung haben. Das heißt also, intersexuelle Menschen sein könnten. Das zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie etwa innere männliche Geschlechtsmerkmale haben können, während sie die äußerlichen Geschlechtsmerkmale auf sie als Frau hinweisen. Und deswegen treten sie in der Regel in Frauenwettbewerben an. Aber sie haben dann einen erhöhten Testosteronspiegel, wie zum Beispiel andere Frauen das haben könnten, wenn sie Anabolika-Doping betreiben. Und dadurch haben sie auch mehr Kraft und mehr Kraftausdauer. Und dadurch könnten sie tatsächlich Kraftvorteile haben, die dazu führen, dass eine Gegnerin unter Umständen gegen eine Frau kämpft, die sich für die Gegnerin anfühlt, als wenn ein Mann da zuschlagen würde im Boxen. Und diese Positionen einerseits die Boxerin zu schützen, die nicht diskriminiert werden soll, weil sie womöglich eine Variante einer Geschlechtsentwicklung hat, gleichzeitig aber auch die Gesundheit der Gegnerin im Auge zu behalten. Das obliegt den Sportverbänden und das ist manchmal schwer zu entscheiden, wie man das machen soll.
Sagt Jörg Winterfeld aus dem Rechercheteam von ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt über das große Diskussionsthema im Frauenboxen gerade. Danke, Jörg.
Danke euch.
Ja, und das war schon für heute Nachmittag. Bleibt uns gerne treu. Morgen früh melden wir uns mit dem nächsten Update. Und ihr könnt natürlich auch alle Wettkämpfe live hören in der ARD Audiothek. Jeden Tag ab 9 Uhr bis Wettkampfende sind wir bei allen Highlights für euch dabei. Also, bis morgen.
Macht's gut. Le bon mot du jour.
Heute mit Surferin Camilla Kemp und Surfer Tim Elter.
Louis de Funès, französischer Schauspieler.
Nein.
Doch.
Oh.